Die Nahrungsaufnahme, die muss stimmen. Morgens, mittags und abends.
Dass man manchmal einfach keinen Bock auf irgendwas hat, irgendwas scheiße findet.
Wahrscheinlich gibt es 20 Regalmeter Bücher darüber.
Ich habe einen Artikel geschrieben über das Thema Aggression.
Warum gehen Menschen in ihre Schule und erschießen andere? Weise Worte weiser Männer.
Guten Morgen, Harald.
Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. Ich bin jetzt ein bisschen älter, als ich vorher war.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Harald. Du bist jetzt 50 Jahre alt.
Ja, bitte sag's nicht so laut, aber es stimmt, genau.
Du bist jetzt 50 Jahre alt.
Zu meiner Zeit damals waren die Leute da schon längst irgendwie Latifundienbesitzer und haben irgendwelche Nobelpreise entgegengenommen in Reihe.
Und ja, ich. Und du bist nur.
Das Einzige, was ich so draufgekriegt habe, genau, ich bin halt so, ich quatsch halt mit dir. So, das ist der Unterschied. Die Frage ist, wer ist reicher? Wer ist sozusagen, wer hat mehr vom Leben?
Ich glaube, du. Weil du einfach aufgrund der reinen Tatsache, dass du mit mir quatschen darfst.
Genau, genau. Das erfüllt mein Herz mit Freude. Wie geht's dir?
Mir geht's okay. Ich bin tatsächlich urlaubsreif. Deswegen freue ich mich gleich auf deinen Urlaubsbericht. Du warst ja im Urlaub. Aber vorher, du hast gerade off-camera quasi, ne, also bevor wir aufgenommen haben, einen so weisen Spruch von dir gegeben, Harald, den musst du jetzt einfach hier in der Öffentlichkeit nochmal wiederholen. Er hat was mit Streik zu tun, er hat was mit Zügen zu tun, die fahren und nicht fahren. Sag's nochmal.
Wir sind ja, wir vergessen immer ein bisschen, dass unser Podcast ja Weise Worte weiser Männer heißt. Und jetzt wollte ich einen solchen weisen Spruch mal eines völlig weisen Mannes nochmal zum Besten geben. Mir ist aufgefallen jetzt bei dieser ganzen Bahnstreik-Diskussion oder bei diesem ganzen Bahnstreik, dass ja der Trainer zuständig ist für den ganzen Zug und der Coach nur für den Waggon. Das ist eine tiefe Weisheit, die ich heute Morgen ganz kurz bekommen habe und ich hoffe, die ist richtig.
Die kommt richtig tief. Und morgen heißt ja wirklich morgen, also es ist 7.55 Uhr, während wir das hier aufnehmen. Und das fühlt sich gar nicht so früh an, weil mich brüllt im positivsten Sinne die Sonne hier durchs Fenster an. Es ist eisekalt, sind minus 2-3 Grad ungefähr. Es ist ein klarer Himmel, die Sonne scheint. Also genau das, was ich mir für einen so wunderbaren Morgen kurz vor Weihnachten wünsche.
Kurz vor Weihnachten.
Es ist ja bald Ostern. Ja, genau. Nee, ich wünsche mir das eigentlich gar nicht. Eigentlich wünsche ich mir Knospen und Hitze, aber man kann nicht alles haben. Harald, wie war dein Urlaub?
Oh, mein Urlaub war notwendig, das ist schon mal das Wichtigste. Und er war super, also beides. Wir waren mit dem Zug, interessanterweise, am Genfer See. Und die Frage war, wo will ich meinen 50. Geburtstag verbringen? Irgendwie sollte nicht zu weit weg sein, sollte gut erreichbar sein und sollte einfach Spaß machen. Und da fiel mir spontan Lausanne ein. Das wäre Karlsruhe oder Recklinghausen oder so. Ich habe mich dann doch für Lausanne entschieden, weil Lausanne einfach eine tolle, tolle, tolle Stadt ist. Die ist so französisch von der Mentalität her, obwohl sie in der Schweiz liegt. Sie ist sehr schweizerisch, aber nicht so verbiestert, wie es vielleicht die Deutschschweiz ist, sondern mit dieser Leichtigkeit. Dieser Blick über den See ist gigantisch, die hohen Berge im Hintergrund. Wenn man Glück hat und an einem bestimmten Punkt steht, sieht man den Mont Blanc hinten rauslinsen. Also man sieht das Wallis, man sieht, man kann nach Montreux gucken und hat dieses Lavaux vor sich, das ist dieses Weinbaugebiet da zwischen Vevey und Lausanne, wo erstklassige Weine herkommen. Es ist einfach, man braucht eigentlich nicht mehr. Und die Stadt, das will ich kurz noch sagen, ist eine Großstadt, ja, die, ich glaube, die viertgrößte Stadt der Schweiz. Aber es ist da so entspannt und relaxed. Es ist überhaupt nicht wie so eine Großstadt. So laut und Autos und Brumm und Hektik und dreckig und du kannst nicht über die Straße gehen und so. Das ist da gar nicht. Zumindest an den Stellen, an denen ich war, in der Altstadt und in den Hauptzonen, wo man sich so aufhält halt. Das ist so unglaublich entspannt und plätschert, das Leben plätschert so positiv vor sich hin. Das ist einfach, boah, also allein das ist Urlaub. Allein da zu stehen in dieser Stadt oder am Genfer See zu stehen und zu merken, wie so die ganze Hektik von einem abfällt, obwohl man in einer Großstadt ist, das ist schon besonders. Wie ist denn das in Witten? Da ist doch bestimmt auch genauso wenig los.
Wie in, ja, aber Witten nennt man ja auch das Lausanne des Ruhrgebiets. Nee, aber plätschert das Leben da so vor sich hin, weil du mit einer anderen Haltung da reingehst, weil du mit einer Urlaubshaltung da reingehst? Oder ist es da ja, wirklich vermutlich anders als in Heidelberg, wo du ja deinen Hauptteil
wo ich auch den ganzen Tag Urlaub
deiner Tage verbringst?
Ja. Ich kann das natürlich nicht sagen, weil dazu müsste ich da ja mal 3 Jahre gelebt und gearbeitet haben, um den Vergleich zu haben. Aber schon so dieses Gefühl, das man so hat oder das ich so hatte, als ich durch die Stadt ging. Wir waren auch beispielsweise an der Uni und haben da den Studenten beim Studieren zugeschaut. Das war schon unfassbar cool, wie die da einfach gar nicht studiert haben, sondern so auf der Wiese saßen und auf den See geguckt haben. Das war einfach, ja, relaxed, positiv relaxed, so stressfrei, sich in der Natur befindend, die Großartigkeit der Natur auf sich wirken lassen. Die Sonne hat gescheint, es war ein unheimlich schönes Wetter. Und da einfach die Seele baumeln lassen, das, glaube ich, macht man da schon eher, könnte ich mir vorstellen, als man es jetzt in, was weiß ich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber in Ludwigshafen könnte ich mir das schlecht vorstellen. Ja, obwohl es da auch schöne Ecken gibt und obwohl da auch manchmal Sommer ist. Aber ich glaube, es gibt einfach hektischere Städte. Frankfurt, wo ich ja früher gearbeitet habe. Frankfurt war mal oder ist immer noch nachweisbar die Stadt, in der die Menschen am schnellsten gehen. Also die Schrittgeschwindigkeit einer durchschnittlichen Person in Frankfurt ist signifikant und messbar höher als in anderen Großstädten, was man natürlich auf den Stress und die höhere Taktung oder die schnellere Taktung zurückführt. Ja, da hat man einfach keine Zeit, um da irgendwie schlendernd durch die Stadt zu laufen. Oder man möchte nicht durch die Stadt schlendern, weil es da nichts zu gucken gibt. Weiß ich nicht, was ist die richtige Entscheidung. Wahrscheinlich ist eine Mischung aus beidem. Aber gerade durch so eine Stadt am Genfersee, da wäre es töricht zu rasen und zu rennen, sondern da würde man ja an den ganzen tollen Dingen vorbeilaufen. An den schönen Häusern, an den tollen Fassaden, an den kleinen Palmen und Bäumen und Wiesen und Grünflächen und ja, schön, einfach schön. Man weiß schon, warum der IOC und die ganzen Großkopferten da ihr Domizil haben. Ja, die sind ja nicht blöd, die wissen schon, wo es schön ist. Gar keine Frage.
Ja, ich glaube, das ist aber auch wegen des Bankgeheimnisses. Wenn das in Recklinghausen so möglich wäre, wären die wahrscheinlich auch da. Letzte Mal haben wir es leider nicht geschafft, darüber zu sprechen, deswegen machen wir das heute. Wir reden über Triebe. Das ist ein wichtiges Thema, genau. Und jetzt beschreib einfach mal so ganz hemmungslos deine Triebe. Nein, wir tun jetzt mal so, und du guckst jetzt auf ein halbes Jahrhundert Harald-Dasein zurück. Wir tun jetzt mal so, als gäbe es einen Sicherheitstrieb, einen Aggressionstrieb, einen Bindungstrieb, einen Nahrungstrieb und einen Sexualtrieb. Tun wir einfach mal so. Vielleicht gibt es die ja sogar. Welcher dieser Triebe war für dich in deinen vergangenen 50 Jahren, also im ersten Drittel deines Lebens, am wichtigsten?
Das erste Drittel meines Lebens, ja. Dankeschön. Der Nahrungstrieb, eindeutig. Also Bindungstrieb, ja, auch wichtig, aber Nahrungstrieb. Also ich muss immer was zu essen haben. Also die Vorstellung, asketisch durchs Leben zu gehen und diszipliniert nur wie ein Vogel zu essen oder wie ein Spatz, wie man so schön sagt, und jede Kalorie zu zählen, das wäre kein Harry. Also das wäre nicht ich. Natürlich weiß ich, dass das wichtig ist. Natürlich lege ich, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, auch mal so kleine winzige Fastenphasen ein, die ich für Fasten halte, die jeder andere draußen für einfach nur eine 10-minütige Pause halten würde. Aber der Nahrungstrieb, die Nahrungsaufnahme, die muss stimmen. Ja, morgens, mittags und abends. Und wenn es da zu einer Störung kommt, werde ich nervös. Je älter ich werde, desto weniger. Ja, also jetzt kann ich auch mal eine Nahrung ausfallen lassen oder eine Mahlzeit. Ja, oder ich könnte auch mal 2 Mahlzeiten ausfallen lassen, wenn ich vorher mich vollgeschlagen habe, den Bauch vollgeschlagen habe. Das wäre vor 20 Jahren noch überhaupt nicht gegangen. Da hätte ich das wäre irgendwie, da wird mir schlecht, schwindelig, übel oder ich kriege so einen Heißhunger, dass ich alles aufessen würde, was sich mir in den Weg stellt. Da bin ich ein bisschen relaxter geworden, in der Tat. Aber Nahrungstrieb.
Okay, und das ist bedingt durch deine schwäbische Sozialisation?
Vermutlich, ich denke auch, ja. Also dieses diese auch nie, keine Abweichung von diesem klassischen Drei-Mahlzeiten-Prinzip, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das dann erweitert wurde durch kleine Zwischenmahlzeiten. Also an diesem, ja, an dieser Struktur wurde nie gerüttelt und das war einfach gesetzt, dass das so stattfindet. Ja, und da gab es keine Alternative zu. Man könnte sich ja vorstellen können, man fragt sich, bin ich denn wirklich satt? Bin ich wirklich hungrig? Brauche ich jetzt wirklich was zu essen? Und wenn man dann zur Entscheidung kommt, nö, eigentlich brauche ich jetzt gerade nichts. Oder ich brauche nur die Hälfte, ich brauche nur wenig, ich brauche nur ein paar Happen und dann geht's wieder. Wenn das sozusagen ein achtsamer Umgang gewesen wäre mit der Frage, wie viel Kalorien brauche ich denn tatsächlich, wäre es vielleicht anders gekommen. Aber so ist es nicht gekommen, sondern ich brauche diese Struktur. Mhm. Und damit bin ich jetzt wahrscheinlich disqualifiziert, oder?
Nein, es ist einfach spannend, über manche Themen sich Gedanken zu machen und das auszutauschen. Und natürlich ist es auch das Einfachste zu sagen, ich brauche Essen und darüber dann versuchen, über die anderen Triebe, die vielleicht spannender sind, nicht zu reden. Aber
ich habe jetzt nicht versucht, sozusagen den naheliegendsten oder am wenigsten schwierigen Trieb deswegen zu nennen, damit ich die anderen nicht benennen muss, sondern als du mich fragtest, was ist dein wichtigster Trieb, dann ist es tatsächlich über die 50 Jahre gesehen, wie gesagt, Bindungstrieb, also natürlich möchte ich mit Menschen verbunden sein, natürlich möchte ich mich an Menschen binden, an Familie, an Freunde und wenn die nicht da sind, geht es mir schlecht. Aber noch schlechter geht es mir, wenn ich da noch nichts zu essen kriege. Beziehungsweise wenn der Bindungstrieb sozusagen nicht befriedigt wird, dann kompensiere ich den, indem ich was esse. Und wenn ich Bindung habe, dann freue ich mich und esse mit denen was. Also ich bin eigentlich immer am Essen.
Also im Grunde heißt es, Hauptsache du hast Essen, es kann sich gerne jemand dazusetzen, ist aber nicht so wichtig.
Wenn es dem Harry gut geht, geht es auch den anderen gut. wenn ich satt bin, dann freuen die anderen sich auch.
Was ist denn so, wenn du jetzt, vielleicht reflektiert man ja, wenn man so einen runden Geburtstag hat, vielleicht aber auch nicht, aber wenn du es tun würdest, was wäre denn jetzt so der Ausblick? Also du sagst, jetzt bin ich 50, hast du so konkrete Sachen, wo du sagst, das steht jetzt an, also ich lasse jetzt bestimmte Dinge los, weil die waren mal wichtig, aber ich merke irgendwie zunehmend, die sind es nicht mehr. Und ich möchte jetzt mehr darauf gucken oder dieses und jenes machen. Gibt es da irgendwie was? Hast du so?
Ja. Ich habe tatsächlich merke ich, dass mir andere Dinge wichtiger werden. Also oder sagen wir mal, dass ich relaxter auf Dinge schaue, auf die ich vielleicht vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten noch nicht so relaxed geschaut habe. Also diese Altersweisheit der alten weisen Männer. Ich weiß nicht, woher die kommt. Kommt die aus Erfahrung, dass es doch schon immer gut geht, dass alles doch nicht so wichtig ist? Oder kommt die aus einer gewissen Demenz raus, dass man das einfach vergisst, dass es da ein Problem gibt? Weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich merke, dass Gesundheit wichtiger wird. Also und zwar nicht so eine pharmazeutische Gesundheit oder so eine klinische Gesundheit, die auch, aber mehr ja. so ein Wohlfühlen. Ja, wie fühlt sich mein Körper an und wie fühle ich mich in diesem Körper? Dieser alte Spruch da, mens sana in corpore sano, den habe ich früher immer für so einen intellektuellen Blödsinn gehalten. Ja, irgendwelche Lateiner haben da einen Satz auswendig gelernt und erzählen den jetzt, was soll denn das? Mittlerweile merke ich, wie wichtig der ist und wie sinnvoll der ist. Also das ist schon, wenn ich entscheiden muss, gehe ich jetzt arbeiten oder gehe ich lieber mir was Gutes tun, dann würde ich mich, manchmal kann ich mich nicht anders entscheiden, aber dann würde ich mich entscheiden, für dass ich mir was Gutes tue. Natürlich tue ich dann das nicht, sondern arbeite trotzdem, aber das Mindset hat sich verändert. Ja, früher hätte ich es nicht in Frage gestellt, heute stelle ich es in Frage und das ist ja der erste Schritt, der wichtige erste Schritt.
Das heißt, die nächsten Jahre sollen davon geprägt sein, mehr draußen aufzuhalten, mehr zu bewegen. Was heißt für dich, was Gutes tun?
Ja, genau. Mehr draußen aufhalten, mehr bewegen, mehr Sonne, mehr mit der Natur leben, was ich nie so richtig, aber was ich sehr vermisst habe, gerade in so Bürojobs, ist, dass draußen die Natur stattfindet. Ja, es ist Frühling, Sommer, Herbst, Winter.
Dass die Natur draußen ist.
Dass die Natur draußen ist, genau. Und du hockst drinnen und jeder Tag ist ähnlich. Du merkst so einen Unterschied. Im Winter hast du einen Pullover mehr an als im Sommer. Und irgendwie ist vielleicht auch das Büro heller erleuchtet im Sommer durch die Sonne als im Winter. Aber das ist auch im Prinzip fast der einzige Unterschied. Man kriegt nicht mit, wie die Natur sich draußen verändert. Man bekommt den Lauf der Zeit nicht mit, sondern die Tage sind eintönig und ähnlich durch die Arbeit, die ja so von der Natur entkoppelt ist, auch von der Uhrzeit entkoppelt ist. Also der Arbeitsbeginn ist 9 Uhr oder 8 Uhr oder bei manchen 6 Uhr. Ganz egal, ob die Sonne sagt, steh auf und es ist morgen oder ob sie sagt, bleib liegen, es ist noch Nacht. Also gerade die Diskussion, wir hatten ja jetzt vor 2 Tagen die Zeitumstellung, da wird es einem ja bewusst irgendwie, wie wichtig es ist, den Lauf der Sonne und damit den Tag zu genießen. Und wenn im Sommer die Sonne halt um 4 Uhr aufgeht oder so oder um 5 und dann bis um 10 Uhr abends scheint oder bis um 9 Uhr abends, je nachdem, dann hat man einen sehr, sehr langen Tag, in dem man sehr viel erledigen kann. Und im Dezember hast du halt, da geht die Sonne halt um 8 Uhr auf und um 4 geht sie unter. Da ist der Tag halt kurz. Warum arbeiten wir damit nicht? Warum sagt uns die Uhrzeit, ja, übers ganze Jahr einheitlich, was wir tun müssen? 8-Stunden-Tag. Ich finde irgendwie, das merke ich immer mehr, dass das nicht mehr so das ist, was ich machen möchte. Sondern ich möchte da mehr go with the flow mit der Natur so ein bisschen mich synchronisieren.
Ich habe tatsächlich die Tage den Satz formuliert, ja, gar nicht aus so einer lustigen Stimmung heraus, sondern echt aus so einer genervten Stimmung. Ich habe das ja schon mal auch hier im Podcast gesagt. Jetzt die vergangene Wintersaison ist so die erste in meinem Leben, die ich so als wirklich hart wahrnehme und so als nicht enden wollend gefühlt. Es macht dieses Jahr was mit mir und zwar nicht nur auf so einer intellektuellen Ebene, dass ich mir denke, es wäre mir ja mal wieder schöner, wenn es heller wäre, sondern ich fühle mich einfach schlecht an manchen Tagen, wo es dunkel ist. Also das ist wirklich so ein Kanarienvogelsyndrom, nenne ich das so liebevoll für mich. An Tagen, wo es hell ist, wie heute, fühle ich mich wohl. An so Tagen, wo es dunkel ist, fühle ich mich unwohl. Ne? Wie so ein Kanarienvogel, wo man die Decke über den Käfig wirft und der schläft ein. Und ich habe die Tage so den Satz formuliert, der vor Jahren, vor 2, 3, 4 Jahren fast noch undenkbar gewesen wäre, weil ich fast immer so ein bisschen vorverurteilend war, Menschen gegenüber, weißt du, die im Winter so in den Sommer fliegen. Ich habe mir gedacht, so was ein Quatsch. Nimm doch die Jahreszeit mit, wie sie sind. Und dann habe ich den Satz formuliert, ich bin jetzt Anfang 40 und ich habe nicht vor, die nächsten 40 Winter wieder so zu verbringen wie den letzten und vorletzten. Ich kann mir also tatsächlich vorstellen, irgendwann in den nächsten Jahren auch mal für einige Wochen im Winter wegzufliegen, weil ich das hier einfach ätzend finde.
Ja, es ist ja kein richtiger Winter mehr. Also ich denke, es spricht Opa vom Krieg. Früher, wo alles besser war, wie wir wissen, da gab es halt noch Schnee im Winter. Da war es kalt, da war es richtig, da war es eisig. Und zwar nicht nur eisig auf eine uselige Art, sondern eisig auf so eine schöne Art. Ja, da schneite es, da lag meterhoch der Schnee, die Schneeverwehungen haben die Landschaft verändert. Das war einfach anders, dann glitzerte so der Schnee in der Sonne, wenn es wieder schönes Wetter war. Und das haben wir ja heute ja nicht mehr, sondern wir haben irgendwie 4 Grad. Wir werden mediterraneres Klima bekommen, was dann im Winter heißt, es wird viel mehr regnen und die ganze Zeit so uselig sein. Und im Sommer wird es dann furztrocken, ja, über Monate und heiß. Und das ist was ich auch nicht möchte, ja, weil dann ist es nicht mehr das Wetter, das ich gut fände.
Genau, es hat mit den Jahreszeitenleben wenig zu tun. Ne? Also, was du sagst, es macht ja was mit dir. Ne? Im Sommer ist es heiß und sonnig und die Tage sind lang. Und im Winter sind die Tage zwar kürzer, aber auch da wird, also in so einer romantischen Vorstellung von Winter, verändert sich ja ständig was. Ne? Also du hast den Schnee, du hast das Glitzern, du hast, ne? Und wenn das wegfällt und du von Oktober bis, jetzt haben wir ja fast April, im Grunde nur dunkle, laubleere Bäume siehst und Regen, dann ist das ja so stumpf, dass das was mit einem machen muss. Also wenn die Natur keine Veränderung mit sich bringt, dann, Achtung, riesenkluger Satz, dann ist das nicht gut.
Ja, Mir kommt es ein bisschen so vor wie in dem alten, uralten Film mit dem Murmeltier, ja, täglich grüßt das Murmeltier. Da ist ja das Wetter auch so absurd, undefinierbar. Es ist irgendwie kalt, aber es liegt kein Schnee, es ist irgendwie immer so grau, ein grauer Tag nach dem anderen und der wacht jeden Morgen auf und das Wetter ist die gleiche graue Soße wie vorher. Und als dann dieser Bann gebrochen ist, dann ist ein Wintertag, dann liegt da Schnee draußen auf der Straße und ja, in der Landschaft. Und das ist befreiend, das ist schön, das ist sozusagen das Ende einer unfassbar langen Durststrecke, nicht durch einen schönen Sommertag, durch einen richtig knackigen Wintertag. Und das, glaube ich, beschreibt es sehr gut. Ja, dieses eintönige graue 3 Grad, nicht kalt genug, um zu frieren, richtig, weil man immer eine Jacke anziehen kann, aber doch uselig genug, um sich wohlzufühlen.
Ich habe einen Artikel geschrieben über das Thema Aggression. Das hängt so ein bisschen da dran. Erstmal, ich sag gleich auch noch was dazu, aber wenn du an Aggression denkst, an Aggressivsein im Alltag, an Aggression als positives, kompensatorisches Cool. Was kommen dir dafür Gedanken?
Aggression, also wer mich kennt, weiß, dass ich passiv-aggressiv bin. Ich habe den Begriff nie wirklich definiert für mich. Ich weiß gar nicht, was sich da wirklich hinter verbindet. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich nicht offen aggressiv bin, weil ich viel zu viel Schiss habe vor der Reaktion. Also ich bin einfach zu schwach und zu klein und habe als Kind viel zu oft aufs Maul gekriegt, als dass ich jetzt wirklich daraus geschlossen hätte, Aggression hilft mir im Leben weiter. Nein, tut sie mir persönlich, hilft sie nicht. Sondern es ist eher seltsam, ich stehe eher neben mir, wenn ich mal aggressiv werde. Ich merke irgendwie, das bin ich. Und das ist dann auch ganz seltsam und die Leute lachen sich kaputt, anstatt Angst zu bekommen vor mir. Aber natürlich habe ich aggressive Gefühle in mir, ja. Und das erschreckt mich manchmal. Beziehungsweise manchmal denke ich, das ist absolut berechtigt, da muss man sich doch aufregen. Wie ist es bei dir denn? Wie ist Aggression denn definiert eigentlich? Also ist die Aggression definiert wirklich, ich spüre nur irgendeine Wut in mir, ist das schon Aggression oder ist Aggression tatsächlich Tat, Umsetzen, Rauslassen dieser Wut? Das muss ich erstmal wissen.
Das kann ich dir gar nicht so beantworten. Also sicherlich ist Aggression vielleicht eine Steigerung von Wut, aber auch Wut, über die Wut zu sprechen, ist ja spannend. Also was ich beobachte ist, oder ich fange mal vorher an, ich bin ja Vater von Kindern. Und sehe da, und das werden jetzt wahrscheinlich alle, die Kinder haben, die im sprechfähigen Alter sind oder so Grundschulalter ein bisschen aufwärts, eine Kinder formulieren ja durchaus mal so Sätze wie die Lehrerin, die würde ich am liebsten umbringen oder irgendwie sowas. Ne? Oder auch aggressives Spiel ist bei Kindern ja normal. Ne? Also dass man irgendwo aufeinander draufhaut, jetzt nicht um zu verletzen, sondern aber um kraftlos zu werden. Oder vielleicht tatsächlich auch mal, wenn man so wütend ist, dass man den anderen, dass man da mal fest den Hahn zieht oder auch mal zuschlägt. So, absolut nicht gut, aber das passiert bei Kindern einfach. Was ich beobachte und deswegen auch diese Idee für den Artikel, an dem ich gerade saß, der ist tatsächlich abgeschlossen und eingesendet, ist, dass ich beobachte, dass wir uns häufig so verhalten, wie du es gerade beschrieben hast, nämlich passiv-aggressiv. Und ich immer mehr merke, dass Aggression ja aber auch einen Nutzen hat. Also wenn wir uns jetzt nochmal anhören würden, was du gerade gesagt hast, war ja ganz viel Abwertung gegenüber der Aggression. Also das darf nicht sein, wenn man das empfindet, dann verbietet man sich das, weil es ist ja auch so ein bisschen ein kulturelles Gut oder ein kultureller Wert, dass wir die Aggression überwunden haben. Also wir haben heute andere Techniken und Fähigkeiten. Wir sind Anbeter der gewaltlosen Kommunikation und sagen dann, wenn wir jemanden scheiße finden, dann sagen wir, da könnten wir jetzt aber nochmal gemeinsam überdenken, ob das der richtige Weg ist. Anstatt zu sagen, Alter, was du da gerade für eine Scheiße erzählt hast, also ich könnte gerade im Strahl kotzen. Und was passiert da mit uns in dem Moment?
Ja, darf ich kurz intervenieren? Ich glaube, es hat ja gute Die Frage ist doch, will ich das lösen? Also will ich sozusagen, wenn ich ein Problem lösen möchte, dann bringt es ja nichts, dem anderen zu sagen, dass der Vorschlag, den er gemacht hat, scheiße ist. Weil dann wendet die Person sich im besten Fall ab, im schlechtesten Fall boykottiert sie die weitere Lösungsfindung, weil ich sie beleidigt habe. Das heißt, die Aggression jetzt hier zuzulassen, wäre ja kontraproduktiv, oder?
Die Frage ist richtig, aber willst du das Problem lösen oder musst du das Problem lösen? Also ist es qua zum Beispiel deines Jobs, Aufgabe, Probleme zu lösen und du darfst gar nicht anders, dann hast du wieder die Aggressionsspirale. Dann verhältst du dich natürlich nicht aggressiv, weil es von dir so verlangt wird. Aber das, was du fühlst, was du empfindest, ist was anderes.
Naja, aber die Gefühle, die haben wir ja gelernt, tatsächlich kulturell nicht, denen nicht allzu viel, soll ich sagen, Aufhebens drum zu machen, weil Gefühle halt tatsächlich so ein unkontrollierbares Ding sind. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten vorher über den Sexualtrieb, den hast du kurz aufgerufen, wenn ich dem einfach jeden Tag freien Lauf lassen würde, säße ich im Knast. Zu Recht.
Okay, das lässt jetzt tief blicken auf.
Ja, eben. Merkst du? Sobald wir über Gefühle reden, wird's komisch.
Wird's straffähig.
Straffähig, ja, genau.
Justiziabel.
Ja, ja, irgendwie schon, oder?
Ja, ich sehe das tatsächlich nicht komplett anders. Also, natürlich ist es ja gut, dass es so ist, wie es ist und wir nicht eben im Raubrittermodus den ganzen Tag durch die Gegend laufen. Ich beobachte aber häufig, also Gefühle sind ja, das kann man ja auch neurobiologisch einfach ziemlich valide alles herleiten, die sind ja einfach da, ne, und ob wir uns jetzt dagegen wehren oder nicht, so, ne, egal, interessiert die Gefühle nicht, die sind halt da. Wir können mit ihnen arbeiten, ne, weil wir eben Gehirnebenen haben, die es zulassen, Gefühle, sag ich mal, zu filtern, zu durchdenken und ein Stück weit zur Seite zu schieben, aber sie sind ja trotzdem da. Und was ich eben beobachte, ist, dass wir vielleicht auch in einer Zeit, wo viele von uns Aggression empfinden, ne, aus einer Wut heraus, wie das jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist, was vielleicht mich gerade betrifft, ne, also dass ich vielleicht, ne, siehe die Streiks jetzt von gestern und heute, dass ich vielleicht merke, ich gehe hier irgendwie viel arbeiten trotzdem reicht es nicht. Und ich habe eigentlich auch einen ganz guten Job als Lokführer oder weiß ich was. Und trotzdem komme ich irgendwie am Ende des Monats nicht klar. So. Und da stelle ich mir immer mehr die Frage, und es geht jetzt nicht um entgrenzende Wut oder um gewalttätige Wut oder Aggression, sondern eher darum, im Alltag manchmal auch einfach sich dadurch abzugrenzen, dass man sich eingesteht, dass man manchmal einfach keinen Bock auf irgendwas hat, irgendwas scheiße findet, gerade vielleicht keinen Spaß an etwas empfindet, wo man doch jetzt Spaß empfinden sollte oder eben nicht einfach nur dankbar ist, weil jetzt einfach das ja auch so ein bisschen Trend ist, ne? Gerade wir sollten immer dankbar sein für alles, was wir haben und da einfach auch mal so vielleicht auch nur auf den inneren Tisch zu hauen und zu sagen, leck mich am Arsch, finde ich gerade alles scheiße. Du merkst, ich bin da noch nicht am Ende dieser
Gedanken. Ja, ich frage mich, ob das Aggression ist. Oder ob das nicht einfach Ehrlichkeit ist. Also ich bin einfach ehrlich zu mir. Und da gibt es Momente, wo ich mich glücklich fühle. Da gibt es Momente, wo ich mich nicht glücklich fühle, wo ich mich scheiße fühle, wo ich mich traurig fühle, wo ich mich verletzt fühle, wo ich mich wütend fühle, wo Gefühle aufgestaut sind, die irgendwo hinwollen und nicht genau wissen, wohin. Und es gibt Momente, wo mir alles scheißegal ist. Also das, glaube ich, hat eher was mit Ehrlichkeit zu tun aus meiner Sicht, als mit der Frage, darf ich die aufwerten? Oder soll ich die aufwerten? Soll ich meine Aggression freien Lauf lassen, weil es was Gesundes ist? Da würde ich jetzt erstmal im ersten Moment, ohne jetzt länger drüber nachgedacht zu haben, sagen, nee, eigentlich nicht.
Ja, du hast ja recht, wir sprechen ja fast vom Gleichen. Ne? Weil es gibt eine Palette von Gefühlen und keiner wehrt sich ja dagegen, Glück zu empfinden und auch auszudrücken. Ach, was bin ich gerade glücklich. Ne? Aber, und das ist jetzt der Punkt, auch die, ich sag mal, vielleicht auch nur gesellschaftlich konnotierten schlechten Gefühle. Also wir haben ja schon eine ganz klare Eingliederung, welche Gefühle sind zugelassen, also gut, und welche sind weniger zugelassen, schlecht. Und da, genau das, was du sagst, Gefühle zuzulassen, aber eben alle und nicht nur die, die schön sind.
Ja.
Wir sind uns ja einig.
Ja. Ja, nee, stimmt schon.
So eine ganz passiv-aggressive Art und Weise.
Nein, ich glaube, dass Gefühle halt so ein großes Thema sind, so ein und auch an so ein, je nachdem, wie man drauf ist auch. An manchen Tagen belasten sie einen überhaupt nicht, da kann man die ganz gut im Alltag sozusagen wegdrücken oder ertragen oder hat man nur so kleine Ausschläge. Wenn man die Gefühle messen würde, wären wahrscheinlich die Peaks nicht so hoch. Und dann gibt es natürlich die großartigen oder auch die ganz grauenhaften, depressiven, schwierigen, panikhaften Momente, in denen die Ausschläge unglaublich groß sind. Ich bin, glaube ich, doch eher von meiner ganzen Struktur, von meinem Phänotyp her, eher Team Gefühl und weniger Team Ratio. Wenn ich mir was beispielsweise erklären möchte, dann frage ich mich, ohne es jetzt psychologisch immer zu sagen, was macht das mit dir oder wie fühlst du dich, das frage ich mich nicht, sondern ich frage mich immer, was habe ich denn für Empfindungen, was habe ich denn für Assoziationen, wenn ich an was denke? Finde ich das jetzt fair oder unfair? Finde ich das nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar? Und zwar nicht in einer Logik, in einer rationalen Logik, sondern fühle ich mich gut dabei bei dieser Argumentation oder fühle ich mich komisch bei dieser Argumentation? Und wenn ich mich gut fühle, weiß ich für mich, das ist offensichtlich irgendwie sinnvoll, so zu denken oder das so herzuleiten. Und überall, wo ich bei einer Argumentation, bei einem Text oder so das Gefühl habe, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie fühle ich mich da komisch, dann fange ich an nachzudenken, woran das liegen könnte und nachzuforschen, ob da irgendwo was ist, was mir mit meiner Alltagserfahrung oder mit meiner sonstigen, mit dem, was ich sonst für richtig halte, nicht übereinstimmt. Und da, also dieser Gefühlsaspekt, der liegt über allem. Fühle ich mich gut oder fühle ich mich nicht gut? Was fühle ich denn im Moment? Jetzt habe ich den Faden verloren. Was soll ich eigentlich sagen? Also ich gehöre schon zu diesem, ich würde mich schon eher als Gefühlsmenschen als denn als rationalen Menschen bezeichnen. Aber deswegen weiß ich auch, dass Gefühle halt unglaublich so wabern und so amorph sind und wie so ein Morast manchmal wirken können, die einen so auch ins Tiefe runterziehen können. Also Gefühle sind gut, aber sie haben auch eine Macht über einen, logischerweise. Und diese Macht ist manchmal nicht steuerbar. Und dieser Kontrollverlust, den man dann hat, wenn man sich seinen Gefühlen ausliefert, ist schwierig. Das ist bei Logik nicht so sehr, weil da ist einfach alles ja logisch. Ja. War jetzt sehr banal. Tut mir leid für diese banalen Einlassungen.
Nee, warum ist es banal? Ich finde, das ist nicht banal. Harald, das ist nicht banal. Da kann man ja in dem Zusammenhang auch nur die große Andrea Berg zitieren. Die Gefühle haben Schweigepflicht. Was ich fühle, zeige ich.
Weißt du, dass Andrea Berg aus meinem Landkreis kommt oder dort wohnt? Großartig. Der einzige Promi, den wir im Landkreis haben. Genau. Die einzige Person, die es zu was gebracht hat.
Nee, und hier der Amokläufer.
Oh, interessantes Thema. Ganz kurzer Wechsel. Ich habe gestern war ein Amoklauf ja in Nashville, Tennessee. Und ich habe gestern zum ersten Mal seit vielen Jahren Apple Music gehört, während ich gearbeitet habe und habe gedacht, ach komm, hörst du heute mal so ein bisschen Country an? Und da war Apple Music Radio. Ich oute mich als Country-Fan, das ist ganz schrecklich. Also ich bin konservativ bis ins Mark. Ja, jedenfalls habe ich das gehört und dann sagt der Moderator plötzlich, oh shit, er kriegt gerade eine WhatsApp, dass an der Schule, auf der seine Kinder sind, ein Amoklauf wäre. Und aber die Kinder seien zum Glück in Sicherheit schon, also es war schon praktisch vorbei. Und er hat dann kurz erzählt, wie das so ist, was das mit ihm macht, wie er sich gerade fühlt und wie das so ist. Und ich dachte erst, oh Gott, was ist das denn? Und wann war das denn? Ich habe gar nichts gehört von einer Schießerei in Nashville. Und habe dann erst danach in den Nachrichten in Deutschland erfahren, dass es da tatsächlich eine gab. Und das war, als ob ich live dabei gewesen wäre jetzt. Also nicht live vor Ort, aber zumindest ein Betroffener sprach ins Mikrofon. Ein Vater von Kindern, die auf dieser Schule sind. Und das war schon, da kam das sehr nahe, weil wir haben angesprochen, Winnenden, Alba-Will-Realschule, da waren meine beiden Brüder, nicht während des Amoklaufs, aber auf dieser Schule waren meine beiden Brüder und das kommt sehr nahe, sowas. Warum gehen Menschen in ihre Schule und erschießen andere. Also der in Minenden war selber Schüler, da kann ich das noch in gewisser Weise nachvollziehen, dass der total frustriert war, dass sie über ihn gelacht haben und er einfach voller Wut und Hass und Aggression gesagt hat, so, euch erschieße ich. Das verstehe ich. In Nashville, die Frau, die das war, was soweit man weiß, ist 28 Jahre alt, die hat 8-jährige Kinder erschossen. Ich will es nicht wissen, was da los war, aber da würde ich schon gern tiefer reinblicken, was da los ist. Warum erschießt eine 28-jährige Frau Kinder in der Schule? Das ist mir wirklich nicht sofort eingängig und einleuchtend. Also da kommt die Aggression sehr, also da haben wir es mal mitten im Thema jetzt.
Und mich macht's aggressiv. Also ich habe tatsächlich das gestern Abend, glaube ich, noch gelesen. Habe auch gemerkt, dass ich das wieder nicht zu Ende gelesen habe. Also diese ganzen Artikel oder diese ganzen Berichterstattungen über wieder einen Amoklauf an irgendeiner Schule in den USA. Ich lese das gar nicht mehr en Detail, weil ich mir denke, interessiert mich gar nicht, weil am Ende steht ja immer bei mir die Frage, und das macht mich so aggressiv, ich will mich da gar nicht mehr intellektuell mit beschäftigen oder sagen, warum ist das so? Was treibt diese Leute an? Und dann das abzugleichen mit der Erkenntnis, dass es ja ein verschiedenes Rechtsverständnis in den USA gibt. Mittlerweile herrscht bei mir nur noch irgendwie so der Satz im Kopf, dass ich mir denke, ihr seid sowas von behämmert. Ne? Ihr wisst jetzt seit fast 25 Jahren, dass solche Sachen stattfinden. Und ihr könntet es einfach abschalten, indem ihr euer Waffenrecht einfach mal in den Griff kriegt und nicht zulasst, dass jeder Vollidiot und jeder psychisch kranke Arsch in der Lage ist, irgendwie sich ein Sturmgewehr zu kaufen. Und ganz ehrlich, und das hört sich jetzt hart an, aber ist einfach so from the bottom of my heart, wo ich mir denke, dann habt ihr es als Gesellschaft im Grunde auch nicht anders verdient, als dass eure Kinder getötet werden. Wenn ihr es nicht hinkriegt, das jetzt nach dem 15. oder 20. Fall mal zu verstehen und einfach zu handeln. Und es wäre da wirklich einfach. Das
ja, macht ist es mich, offensichtlich nicht. Christoph, ist es offensichtlich
genau,
nicht.
Ist es, nein, genau, ist es offensichtlich nicht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es politisch nicht einfach, aber auf vielen anderen Ebenen wäre es einfach. Politisch, gebe ich dir recht, ist es nicht einfach. Vielleicht auch, weil die USA sich ein System erschaffen haben, was sie selber nicht mehr beherrschen. Aber auf vielen anderen Ebenen wäre es einfach. Und das nervt mich einfach kolossal, dass dann einfach Sachen höher bewertet werden und irgendwelche Rechte, Pseudorechte irgendwie hochgehalten werden. Und man eben nicht einfach sagt, okay, wir wollen unsere Kinder schützen, das ist wichtiger als alles andere und dann da diesen Schritt geht. Deswegen habe ich da immer weniger Mitleid, bin ich ganz ehrlich.
Naja, das ist dieser komisch pervertierte Freiheitsbegriff in den USA und nur dort, soweit ich das jetzt überblicke, oder in den relevanten, sagen wir mal, großen Ländern, die Freiheit, mich zu verteidigen, die Freiheit, eine Waffe zu tragen, das ist ja, wie wir alle wissen, Gründungsmythos auch der USA und hier in Deutschland ist Gründungsmythos freie Fahrt für freie Bürger. Wir haben kein Tempolimit. Ich will die, um Gottes Willen, nicht auf eine Stufe stellen, diese beiden unterschiedlichen Dinge.
Das wäre auch falsch.
Gar nicht. Das wäre komplett falsch. Aber auf einer Metaebene geht es hier um einen Freiheitsbegriff. Ja, was darf ich als individuelle Person, wo sind Grenzen und Limitierungen, wo gibt es staatliche Vorschriften zum Wohle aller, gesellschaftliche Vorschriften, sage ich mal lieber, nicht staatliche, wo einigen wir uns als Gesellschaft auf Grenzen, auf Spielregeln, auf Dinge, die man für das Gemeinwohl so macht und nicht anders. Und da haben wir unterschiedliche Antworten drauf. Und da sind wir auch bei Gefühlen, weil das Freiheitsgefühl ist ja nicht wirklich die tatsächliche faktische Freiheit, die politische Freiheit, die man da hat oder die rechtliche, juristische, sondern es geht darum, fühle ich mich frei auf der Autobahn, auf der linken Spur, wenn ich da 180 fahren darf oder fühle ich mich gegängelt, wenn ich nur 120 fahren darf? Und umgekehrt in den USA, fühle ich mich frei in einer Gesellschaft, in der keiner eine Waffe trägt, offen? Oder denke ich, ich müsste da mit meiner Wumme rumlaufen, weil nur so bin ich als Mensch sozusagen vollständig oder hab Kontrolle über das, was passiert, was ich natürlich nicht habe. Das ist das, was ich meine vorher mit Gefühl. Die Gefühle sind manchmal doch seltsam, die einen da umtreiben. Ja, und das kann auch Angst machen.
Ja, wobei ich finde diesen Vergleich schwierig, ne, auch mit Freiheit und Tempolimit. Also wenn wir das mal weiterdenken, haben wir ja aber in Deutschland auch auf den deutschen Autobahnen keine generelle Freiheit zu rasen. Also jeder, der Auto fährt, weiß, dass die Strecken, auf denen ich wirklich 250 fahren kann, die sind mittlerweile so begrenzt. Da muss ich wirklich schon nachsuchen. Und wir gestehen uns ja auch ein, zu sagen, okay, wir haben zwar kein Tempolimit, kein generelles, aber wir sagen schon an der und der Stelle, wo es vielleicht eng ist oder sonst was, da musst du dann auch nur 120 fahren. Also wir grenzen das ja schon ein.
Ja, natürlich, natürlich, gar keine Frage. Und das ist ja, das macht die Argumentation ja noch bescheuerter, wenn man weiß, dass eigentlich, sag mal, ich weiß jetzt nicht die Prozentzahl, aber 60%, 70% aller Autobahnen in Deutschland ohnehin beschränkt sind und keiner sozusagen da einen Schaden davon trägt. Im Gegenteil, es dazu führt, dass die Verkehrssicherheit steigt. Und warum man dann auf den restlichen 30-40% meint, man müsste da rasen, ist irgendwie komisch.
Auch wir begrenzen die Rechte an der Stelle, wo wir sagen, es würde andere definitiv potenziell schaden. Ne? Also da, wo du irgendwie dein Auto garantiert nicht mehr halten kannst bei 180, da machen wir halt 100. So, mhm. Da ist auch deine individuelle Freiheit egal. So, in den USA ist es ja einfach nicht limitiert. Ne? Da kannst du einfach...
Naja, es gibt schon Bundesstaaten,
wo man... Da kannst du die Knarre einfach tragen. Ja, es gibt schon Bundesstaaten, aber dann kaufst du die halt im Nachbarbundesstaat und fährst dann über die Grenze und erschießt halt da dann. Also ich war da sehr diskussionsfreudig, noch bis vor ein paar Jahren. Mittlerweile bin ich in so einer Haltung, wo ich mir sage, ja, dann ist es halt so bei euch. Dann müsst ihr halt mit diesen ständigen Amokläufen, mit diesen ständigen Verlusten und ja immer, eigentlich immer von Kindern, also es, oder fast schutzlosen Menschen, also es ist ja selten, dass man sagt oder hört irgendwie, da ist ein Rockerclub beim anderen eingedrungen und sowas und dann gab es eine wilde Schießerei wie im Wilden Westen, sondern es ist ja immer die schwer bewaffnete Person gegen eine Reihe von hilflosen Personen. Ja, dann ist das halt der Preis, den ihr zahlt. So, und das ist mir ist auch gar nicht mehr wert, dass ich da jetzt irgendwie, also ich empfinde auch noch nicht mal mehr Trauer, weil ich mir denke,
Empfindest du Genugtuung vielleicht? Um mal wieder die Gefühle wieder hochzubringen?
Nee, also das nicht. Vielleicht könnte es in die Richtung gehen, aber dafür ist es mir nicht wichtig genug und dafür sehe ich natürlich auch dieses unendliche Leid, was da über Familien gebracht wird. Ich sehe es aber auf einer Metaebene. Also ich gucke mir immer weniger die einzelnen Schicksale an, das habe ich früher gemacht, sondern denke mir, jetzt wiederhole ich mich, aber denke mir eben, wenn ihr das gesellschaftlich so wichtig findet, dass jeder schwer bewaffnet rumlaufen darf, das ist der Preis, den du dafür bezahlst. Guck genau hin.
Aber ich glaube, das interessiert nicht, weil die Statistiken sind ja eindeutig. Wie viele Menschen in den USA sterben pro Jahr durch Waffengewalt und wie viel im Rest der Welt, in allen anderen Ländern zusammengenommen sterben, das ist ja absolut, also eindeutiger, ich glaube, eine eindeutigere Statistik als diese gibt es ja fast nicht. Das ändert nichts. Ja, ich glaube, es ist irgendwie ein, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit amerikanischer Volksseele und so nicht aus. Habe ich keinen Einblick rein, aber es ist schon bezeichnend, dass es da offensichtlich genau diese Diskrepanz gibt zwischen Einsicht, dass Gewalt keine Lösung ist, um es mal ein bisschen zynisch zu sagen, und diesem individuellen Bedürfnis von vielen, die Gewalt am eigenen Gürtel zu tragen. Es ist verrückt, ja. Es ist verrückt und nicht nachvollziehbar, aber vielleicht müssen wir damit einfach leben. Ich glaube nicht, dass sich's verbessert. Also es gibt natürlich in USA, soweit ich weiß, immer mehr so Grassroots-Bewegungen, die sagen, das kann doch so nicht weitergehen und so. Und es gibt da sicherlich auch genügend, gerade an den Schulen und so weiter, die da nach so einem Amoklauf dann auch sich organisieren gegen Waffengewalt. Aber dann gibt es natürlich auch wieder so Fox News-Vollpfosten, die dann behaupten, das hättest du erfunden. Da dieser eine, der jetzt verklagt wurde zu mehreren 100 Millionen Dollar Strafe, der wieder besseres Wissen diesen Punkt der Waffengewalt und des Amoklaufes politisch für sich nutzt. Und da wird es dann richtig pervers. Da werden die Opfer auch noch zusätzlich verhöhnt, beziehungsweise da werden die Opfer doppelt zu Opfern gemacht. Und da, an dem Punkt bin ich wirklich nicht mehr bereit, über irgendwas nachzudenken. Da sind die USA ein absolut indiskutables Land geworden, was diese Art von vermeintlicher Meinungsäußerung angeht, von Freiheit, sind wir auch wieder beim Freiheitsbegriff, bei einem Freiheitsgefühl. Ich darf sagen, was ich will, egal was das für Konsequenzen hat, egal was anderen Menschen damit ich verleid zufüge. Nein, Leute, so geht es nicht. Ja. Aber die Amerikaner, denen scheint das egal zu sein. Oder, liebe Amerikaner da draußen, die ihr zuhört, ihr einer, wie ist denn das bei euch? Ja, warum ist es so? Ich verstehe es nicht.
Schreibt uns mal, genau. info@donald-trump.com Harry, was ist denn dein Anger-Management, um das Thema einmal so einzupacken? Wir haben jetzt über Aggression gesprochen, wir haben festgestellt, die gibt's, wir haben auch festgestellt, man lässt sie manchmal zu und manchmal nicht, man hat da eine Haltung zu, man hat da vielleicht auch eine anerzogene Haltung zu, aber was ist dein Pro-Tipp, nicht Q-Tipp, sondern Pro-Tipp, um mit Aggression umzugehen? Was hilft dir da?
Wenn Obelix Streit mit Asterix hat, dann geht er in die Dorfkneipe und trinkt eine warme Ziegenmilch, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist nicht meine Art, wie ich es mache. Ja, schwierig. Wenn ich aggressiv bin, dann fühle ich mich ja teilweise im Recht. Also ich stehe ja nicht manchmal neben mir und sage, hey, jetzt bist du aber aggressiv, jetzt musst du mal was tun, dass du das mal veränderst, sondern das ist ja ein Prozess, der erst im Laufe der Zeit mir bewusst wird, dass ich jetzt hier mal was ändern sollte. Im ersten Moment bin ich ja voller Wut und fühle auch eine gerechte Wut sozusagen in mir. In dem Moment manage ich nichts. Wenn ich merke, dass es nicht gut tut mir und den anderen, dann hilft mir ganz oft Dampf ablassen. Also ich seit mehreren Jahren, du machst es ja auch, gehen wir laufen und laufen beruhigt mich wirklich. Also draußen in der Natur mal 10 Kilometer joggen, laufen, rennen, das hat genau den Effekt, den ganz viele beschreiben. Da geht die Aggression erstmal weg. Da wird der Kopf frei im Zweifel, nicht immer, aber häufig. Und auf jeden Fall ist es ein Ventil. Ob dann die Aggression ganz weg ist, ob ich sie bearbeitet habe, ob das Anger-Management funktioniert, muss man dann sehen. Aber es ist zumindest der für mich im Moment beste, schnellste und sicherste Weg, wieder runterzukommen. Bei dir? Ist es bei dir anders?
Ist auch meine Antwort. Weil, wie gesagt, ich finde, dass Aggression eine durchaus schätzenswerte Emotion oder ein schätzenswertes Gefühl ist. Sie muss nicht weggehen. Aber das Unangenehme an Aggression ist ja die körperliche Manifestation. Also wenn ich Aggression im Körper spüre, ist das einfach nicht schön, ne? Und da sage ich auch die Pro-Tipp, banal, aber ich glaube, zu wenig Menschen machen es, ist einfach Bewegung. Und Bewegung heißt aus meiner Erfahrung, gar nicht mal joggen gehen zu müssen. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. So, ich gebe dir da 100% recht. Aber einfach bewegen. Ne? Vielleicht hilft manchmal schon auf der Stelle zu rennen, 5 Sekunden, oder einfach rauszugehen und eine Stunde einen Spaziergang zu machen. Das hilft eigentlich immer und hilft, glaube ich, vor allem auch, um im Alltag so, manchmal geht es ja gar nicht darum, dass man jetzt eine Situation erlebt, die einen so von 0 auf 100 auf der Aggressionsskala fahren lässt, sondern so viele kleine Sachen machen einen so, ne, über die Zeit aggressiv. Und wenn man dem dadurch begegnet, dass man sich eben kontinuierlich jeden Tag mal bewegt, dann tut man sich und seinem Anger Management da, glaube ich, sehr viel Gutes. Es ist total banal. Ich glaube, es passiert aber an zu wenig Stellen dann tatsächlich. Harry, letztes Thema für heute. Krasser Cut, aber wichtiges Thema. Auch weil du ja da jemand bist, der da so richtig im Saft ist.
Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt.
Thema.
Kommt, jetzt geht's jetzt um Alkohol oder was?
Gespannt. Ich muss jetzt noch 2, 3 Sätze irgendwie so als Cliffhanger, weißt du, dass es so richtig langweilig ist, jetzt zu warten. Also Harald, also die Antwort, die du jetzt gleich geben wirst, die ist so relevant, weil das in deinem Alltag einfach so entscheidend ist und du da auch über viele Jahrzehnte jetzt Erfahrung sammeln konntest und einfach jeder jetzt aus dem, was du gleich sagst.
Jetzt komm schon zum Punkt, komm zum Punkt.
Okay. Harald, was ist für dich eine gelingende Kundenbeziehung?
Ah! Oh je. Wenn der Kunde kauft. Wenn er nicht kauft, dann ist es nicht gelungen. Ich glaube, da gibt es ja, wahrscheinlich gibt es 20 Regalmeter Bücher darüber. Und wenn man in LinkedIn reinguckt, ist meine Bubble voll mit dieser Frage. Was ist eine gelingende Kundenbeziehung? Was ist eine gelungene Kundenbeziehung? Wie lang hält die? Diese ganzen Fragen. Ich glaube, am Ende kommt es immer darauf raus, dass es tatsächlich auch wieder um Emotion geht. Ja, Emotion, fühle ich mich, fühlen die beiden, die ein Geschäft miteinander machen, fühlen die sich beide dabei wohl und gut. Und da kommt es nicht drauf an, wie viel Geld tatsächlich fließt, wobei das mittelbar auch wieder einen Einfluss auf das Gefühl hat. Also habe ich das Gefühl, ich habe ein gutes Geschäft gemacht. Grundsätzlich geht es erstmal darum, haben beide das Gefühl, dass das jetzt gut ist so. Dass ich das, was ich an Problem hatte, gelöst bekommen habe. Das sagt man ja heutzutage, man verkauft ja nichts mehr, sondern man hilft ja bei einer Problemlösung. Irgendwie Quatsch, ja. Natürlich verkaufe ich was.
Blablabla. Und das
aber nehmen wir den Gedanken mal auf. Also jemand hat ein Problem, Waschmaschine ist kaputt. Ich bin der Waschmaschinenverkäufer und verkaufe eine neue Waschmaschine. Helfe ich also dieses Problem, dass ich gerade nicht waschen kann als Kunde und die alte Maschine sowieso irgendwie oll war und nicht mehr toll war, da helfe ich eben, indem ich ein Angebot mache für eine neue. Und da, genau da passiert es. Kaufe ich jetzt, weil das Angebot das Beste ist, oder kaufe ich, weil ich mich gut beraten fühle? Und wir haben in dem Podcast, glaube ich, schon mehrfach darüber gesprochen. Diese Beratung ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja? Ist das so das, was wo ich das Gefühl habe, der Verkäufer, die Verkäuferin hat mich verstanden und umgekehrt, der Verkäufer hat den Kunden, die Kundin verstanden. Also sind wir beide sozusagen auf dem gleichen Level, sind wir beide im gleichen Mindset und geht es uns beiden gut dabei? Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, ist eine gute Kundenbeziehung da und die kann ich natürlich auch managen, die kann ich natürlich auch prolongieren, wenn man das Wort verwenden möchte. Also ich kann dann natürlich auch, was weiß ich, zum Geburtstag eine Karte schreiben oder einen Blumenstrauß vorbeischicken zum Hochzeitstag. Je nachdem, ja, das kann ich tun, aber ich glaube nicht, dass es entscheidend ist. Mhm. Manchmal ist es vielleicht aufmerksam, bei manchen denke ich, hey, die haben an mich gedacht, wie schön. Bei anderen denke ich, oh, ist das übergriffig, warum kriege ich jetzt da schon wieder eine Geburtstagskarte geschickt, ich will doch von euch gar nichts mehr. Also es kommt auf die Situation drauf an, aber das wäre es für mich. Lange Rede, kurzer Sinn, ich muss mich gut fühlen.
Ja, und umgekehrt, also du bist ja auch in manchen Situationen des Alters, bist du ja auch Verkäufer. Du hast jetzt sehr aus der mit der Kundenbrille auf der Nase argumentiert. Was ist aus deiner
ohne
Sicht als
Kunde,
Verkäufer?
Ohne Kunde gibt es keinen Verkäufer. Also ich glaube, dass es da nicht, ich glaube nicht, dass es ein gleichberechtigtes Verhalten ist. Weil der Verkäufer kann so toll sein, wie er will. Der kann das beste Produkt haben oder die Verkäuferin, die kann absolut ihre Kunden verstehen und alles. Wenn kein Mensch kauft, bin ich nicht mehr lang Verkäufer. Oder?
Verschluckt habe ich mich an meinem Chai-Tee ohne Latte. Was hat denn der Verkäufer mit da? In den Kaffee, der keiner ist gemixt. Also ich gebe dir da in allen Punkten recht. Gleichzeitig sehe ich es oft aber auch nicht, dass das so stattfindet. Genau, aber am Ende sage ich eben auch, dass so eine Beziehung zwischen Verkäufer und Käufer definitiv keine Einbahnstraße ist. Das geht in beide Richtungen. Also der Verkäufer muss eine Beziehung zum Kunden haben und der Kunde zum Verkäufer. Und wenn nur eine Seite investiert oder arbeitet, dann ist das wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt.
Das ja, es kommt ein bisschen drauf an. Mein Bäcker an der Ecke, bei dem kaufe ich ein, auch wenn... Also es ist jetzt kein Geheimnis, dass die eine von den Verkäuferinnen da jetzt lange Zeit, die hat wohl einen Kurs gemacht, mittlerweile ist sie sehr freundlich, aber die war lange Zeit sehr, sehr unfreundlich. Ja, ich habe da trotzdem eingekauft, weil der Weg zu einem anderen Bäcker viel zu weit gewesen wäre. Also es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, über was wir sprechen. Ja, über wie groß sind sozusagen die Schwellen, über die ich springen muss. Ich kaufe auch mal bei einem schlecht gelaunten Verkäufer, wenn das Angebot stimmt. Und ich kaufe vielleicht auch bei einem sehr, sehr netten, freundlichen, bei einer sehr, sehr netten, freundlichen Verkäuferin nicht, wenn das Angebot mir irgendwie, wenn ich dann doch an dem Tag keinen Bock habe, einzukaufen oder so. Also ich glaube, dass das halt bei mir sehr, sehr erratisch ist. Also es gibt keine...
Erratisch heißt in dem Zusammenhang?
Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen... Sei freundlich zu deinen Kunden und dann kaufen die bei mir. Wenn ich Kunde bin, dann ist das, glaube ich, nicht so der entscheidende Punkt. Also sag mal so, das heißt, banales Beispiel, du gehst in ein Porsche, ein Porsche-Autohaus und die Leute sind total freundlich zu dir und du bekommst einen Sekt und einen Kaffee und die fragen nach deiner Persönlichkeit und so. Ich kaufe trotzdem kein Porsche, weil ich die Kohle nicht habe. Da ist es sozusagen.
Du gehst dreimal die Woche da Sekt trinken.
Genau. Also ich glaube, dass man es sich ein bisschen zu einfach macht, wenn man sagt, sei einfach nur freundlich zu deinen Kunden und versuche ihre Bedürfnisse zu eruieren. Das hilft im Einzelfall halt nicht.
Oder? Ja, und manchmal ist es ja auch, also das Beispiel ist ja einerseits plakativ und andererseits aber sehr, sehr weise gewählt damit Porsche, dass du ja manchmal auch so eine Kundenbeziehungsanbahnungsstrategie erlebst, die einfach auch langweilig ist. Ne? Also wenn du zu einem hochwertigen Juwelier gehst oder eben zum hochwertigen Autohändler, dann weißt du, die umgarnen dich dann da mit irgendwas Luxuriösem, weil sie meinen, du ziehst innerlich eine Verbindung zwischen ihrem Produkt und dem Champagner, den sie dir jetzt dahin schütten. Aber das ist ja so auf der Basis von 1970 gedacht. Also ich finde es dann tendenziell eher langweilig, dass so dieses Erwartbare eintritt. Also die Marketingleute von Porsche will sagen, das ist so ein überraschendes Luxuserleben und das Produkt wird eingebettet in ein ganzheitliches Erleben, bla bla bla. Aber am Ende ist es halt so, ja, pff, ne? Ich finde manchmal so Situationen als Kunde und aber auch als Verkäufer, finde ich es manchmal eher spannend, so ein bisschen aus der Rolle zu fallen und zu sagen, also jetzt umgekehrt zum Beispiel, ich habe ein Produkt, was eigentlich total unsexy ist, also so gar nicht Porsche. Porsche. Aber ich bette das in so ein Luxuserleben ein. Ne, also du möchtest jetzt nur bei mir hier in der Zweigstelle der Sparkasse irgendwie ein Konto eröffnen. Und wir machen da aber irgendwie was Nettes draus. Also das passiert nie. Ne? Das ist immer so ein Verwaltungsakt. Aber das finde ich zum Beispiel total spannend. Ne? Also ein Erlebnis, was ich bei Porsche erwarte und was mich da auch gar nicht positiv überrascht, weil das ist einfach eine Erwartung, wenn die nicht erfüllt wird, dann gehe ich wieder. Das an Orten zu erleben, wo ich es gar nicht erwarte, und das wäre halt total positiv. Umgekehrt genau das Gleiche. Ne? Also wenn ich in ein Autohaus reingehe und mich jemand eben nicht mit diesem Autohaus-Sprech, Pseudoluxus, bla bla anspricht, sondern eher auf so eine professionell kumpelige Art und Weise, dann wäre ich sofort am Haken.
Ja, so. Ich glaube auch. Ja, ich glaube
auch. Für mich ist eine gelingende Kundenbeziehung ist oft, wenn ich überrascht werde. Und zwar nicht mit Schnickschnack oder Giveaways oder einer besonders schönen Lampe oder Rückwandgestaltung, sondern mit einer Verhaltensweise der agierenden Menschen, die mich überrascht, weil sie nicht dem Klischee entspricht.
Mhm. Ein Problem ist halt nur, wie viele Alternativen zum Klischee gibt es, ja? Und wenn jeder kein Klischee sein will, dann ist das ja auch wieder Klischee. Ah, wir haben ein Problem. Das lösen wir heute nicht.
Wir machen Feierabend.
Wir machen Feierabend, Christoph. War schön. Vor allem ist jetzt ja so, ich bin ja jetzt ein Jahrzehnt älter als du. Es kam jetzt bei diesem Podcast gar nicht raus, gell, dass ich da als Senior jetzt hier die weiseren Worte sagen konnte, sondern 50 ändert nichts. Erstmal. Das vielleicht als Abschluss.
Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. 50 ändert nicht.
Nee.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Weise Worte weiser Männer.